Unser lieber Vater, danke, dass du uns dein Wort schenkst. Du gibst uns dein Wort zur Orientierung, dass wir den richtigen Weg finden dürfen auf dieser Welt, den Weg, der zu dir führt. Hab herzlich Dank dafür, dass wir uns damit jetzt beschäftigen dürfen, mit deinem Wort, mit dem Thema Buße, das du uns vorlegst. Danke, dass du uns dein Wort gibst. Danke, dass uns so viel überliefert ist. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Danke auch für deinen Geist, den du schenkst. Bitte gib du mir jetzt, dass ich die richtigen Worte finde. Schenk du mir, dass dein Geist ungehindert durch mich wirken kann, so dass ich nicht meine Ideen, sondern dein Wort richtig auslege. Und gib du uns allen offene Herzen, dein Wort aufzunehmen, gute Gedanken. Und schenk doch, dass wir dir näher kommen dürfen. Danke für die Möglichkeit, dass wir einander haben und dass wir uns auch darin unterstützen dürfen. Und danke, dass wir uns so gut ergänzen, dass der eine das kann, was der andere nicht so gut kann und umgekehrt. Bitte hilf uns, dass wir auch verstehen, wie sehr wir da aufeinander angewiesen sind und dass es gut ist, so wie du es dir überlegt hast, dass wir miteinander in der Gemeinde sind. Und so beten wir jetzt um deinen Segen. Amen. Ich mache weiter heute im 2. Korintherbrief, Kapitel 7, und zwar die Verse 8 bis 16. Um die soll es heute gehen. Kommen wir zunächst zum Text. Paulus schreibt 2. Korinther 7 ab Vers 8. Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so reut es mich nicht. Wenn es mich auch gereut hat, so sehe ich, dass jener Brief, wenn er euch auch kurze Zeit betrübt hat, doch Segen gewirkt hat. Und jetzt freue ich mich, nicht, dass ihr betrübt worden, sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid nach Gottes Sinn betrübt worden, damit ihr in keiner Weise von uns Schaden erlittet. Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn siehe eben dies, dass ihr nach Gottes Sinn betrübt worden seid, wie viel Bemühen hat es bei euch bewirkt, sogar Verteidigung, sogar Unwillen, sogar Furcht, sogar Sehnsucht, sogar Eifer, sogar Bestrafung. In allem habt ihr bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Wenn ich euch also auch geschrieben habe, so geschah es nicht wegen des Beleidigers, auch nicht wegen des Beleidigten, sondern damit euer Bemühen um uns bei euch offenbar werde vor Gott. Deswegen sind wir getröstet worden, außer unserem Trost aber freuen wir uns noch viel mehr über die Freude des Titus, denn sein Geist ist durch euch alle erquickt worden. Denn wenn ich ihm etwas Rühmendes über euch gesagt habe, so bin ich nicht zu Schanden geworden, sondern wie wir alles in Wahrheit zu euch geredet haben, so ist auch unser Rühmen vor Titus Wahrheit geworden. Und sein Herz ist euch besonders zugetan, wenn er an euer aller Gehorsam denkt, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern empfangen habt. Ich freue mich, dass ich in allem Zutrauen zu euch habe. Ja, soweit der Text, und es geht heute, das merkt man schon beim ersten Lesen, sehr stark um Betrübnis. Betrübnis, ich habe hier mal dieses Wort hervorgehoben in dem Text, kommt sehr häufig vor, sowohl als Verb als auch als Hauptwort. Und da stellt sich natürlich zunächst einmal die Frage, was ist eigentlich Betrübnis? Das ist ein Wort, das wir in unserer Zeit nicht mehr so häufig verwenden. Man könnte es auch mit Trauer übersetzen. Einige Übersetzungen tun das. Ich habe jetzt revidierte Elberfelder Übersetzung gelesen. Einige Übersetzungen formulieren Traurigkeit. Ist aber auch das gleiche wie Kummer oder Herzeleid. Das wären andere Ausdrücke dafür. Und an anderen Stellen, wo Trauer übersetzt wird, wird dieser gleiche griechische Begriff verwendet. Lypä als Hauptwort oder Lypäo als Verb heißt also mal Traurigkeit, Kummer, Herzeleid oder mal Betrübnis. Und das ist eigentlich der Gegensatz von Freude und so stellt Paulus das hier auch dar, auch wenn hier das Heil noch mit dazukommt und eine gewisse Bedeutung hat. Und es ist auf jeden Fall mal ein unangenehmer Gemütszustand. Ein Gemütszustand seelischer Schmerzen, ein Zustand von Leid, den man gerne vermeiden oder möglichst, wenn man ihn ertragen muss, schnell beenden möchte. Und es ist ein Merkmal der gefallenen Welt. Ein interessanter Text steht im Propheten Jesaja im Kapitel 61. Den habe ich dazu schon mal vorgelesen, den lese ich aber gerne noch einmal vor. Jesaja 61, die Verse 1 bis 3. Dort heißt es: Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Der Jesus hat diesen Text in der Synagoge vorgelesen und an dieser Stelle aufgehört, als er gelesen hat, in Nazareth, lesen wir in Lukas 4, ab Vers 14 davon. Aber der Text geht in Jesaja noch weiter. Zweiter Teil von Vers 2. Und den Tag der Rache für unseren Gott zu trösten, alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie, Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Sowohl dieser Text als auch die Tatsache, dass Jesus ihn zitiert und dann sagt, dass diese Schrift sich erfüllt hat, machen deutlich, dass Trauer und Traurigkeit etwas oder eine Eigenschaft dieser Welt ist, ein Merkmal der gefallenen Welt. Und wenn wir dann in der Offenbarung im Kapitel 21 lesen, ab Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Nation sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wenn wir diesen Abschnitt lesen, wird ebenfalls deutlich, Trauer ist ein Merkmal unserer jetzigen Zeit, unserer gefallenen Welt. Und der Jesus hat ja schon aus Jesaja zitiert, dass sich das ändern wird, beziehungsweise er hat dann kurz vorher aufgehört zu lesen, bevor dieser Textabschnitt kommt, aber auch in der Offenbarung steht sehr deutlich, dass die Tränen abgewischt werden und dass keine Trauer, kein Geschrei, und kein Schmerz mehr sein werden in Gottes neuer Welt. Und nun spricht aber unser Text in Vers 10 von zwei verschiedenen Ausgängen der Betrübnis oder der Traurigkeit. Das werde ich in Zukunft jetzt synonym benutzen. Nämlich zum einen die gottgewollte Traurigkeit, die führt zum Heil, heißt es dort, aber die weltliche Traurigkeit, die führt zum Tod. Und dann stellt sich ja gleich die Frage, wenn Traurigkeit nur ein Merkmal der gefallenen Welt ist, will Gott dann Traurigkeit? Wenn es hier heißt, es gibt eine Traurigkeit nach Gottes Willen oder nach Gottes Sinn. Ich denke, Traurigkeit ist hier eher so etwas wie ein notwendiges Übel. Und möchte dazu noch aus Philipper 4, Vers 4 zitieren. Der Philipperbrief ist ein Brief, wo Paulus sehr häufig die Philipper auffordert, sich zu freuen. Das hier ist nur einer der vielen Verse. Philipper 4, Vers 4, freut euch im Herrn zu jeder Zeit, noch einmal sage ich, freut euch. Also Paulus ordnet ganz klar den Philippern auch schon hier auf der Erde die Freude an, auch den Korinthern. Im 2. Korinther Kapitel 13, Vers 11 lesen wir, im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden. Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Diese Gedanken haben wir uns schon einmal gemacht, das ist nicht ganz ein Jahr her, denn das Thema Betrübnis und Traurigkeit, das kam bei Paulus bereits im Kapitel 2 sehr intensiv vor. Das war die Predigt am 2.5.2021. Damals gab es einige Vorgriffe auf den Text von heute. Heute gibt es ein paar Rückgriffe und eine Erweiterung des Themas nochmal. Und ich möchte aber den Text aus dem Kapitel 2 auch noch vorlesen. Und ich habe hier wieder die Betrübnis bzw. die Traurigkeit, also wie gesagt, das ist dasselbe griechische Wort, hervorgehoben im Text. 2. Korinther, ich lese des Zusammenhangs wegen ab Kapitel 1, Vers 23. Und nicht ganz so weit wie beim letzten Mal, nur bis Vers 5. Ich aber rufe Gott zum Zeugen an gegen meine Seele, dass ich, schreibt Paulus, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Nicht, dass wir über euren Glauben herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Denn ihr steht durch den Glauben. Ich habe aber dies für mich beschlossen, nicht wieder in Traurigkeit zu euch zu kommen. Denn wenn ich euch traurig mache, wer ist dann noch da, der mich fröhlich mache, außer dem, der durch mich traurig gemacht wird? Und eben dieses habe ich euch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, von denen Traurigkeit habe, von denen ich Freude haben sollte, weil ich euch allen vertraue, dass meine Freude euer aller Freude ist. Denn aus wie viel Bedrängnis und Herzensangst schrieb ich euch mit vielen Tränen, nicht um euch traurig zu machen, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich besonders zu euch habe. Wenn euch aber jemand traurig gemacht hat, so hat er nicht mich traurig gemacht, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Also im Kapitel 2 spricht Paulus davon, dass er eben nicht früher kommen wollte, um die Korinther zu schonen. Kapitel 1, Vers 23. Er wollte nicht wieder in Traurigkeit kommen, Kapitel 2, Vers 1, sondern eben, Vers 3, Freude von den Korinthern haben. Und das scheint sich ja nun heute in unserem heutigen Text glücklicherweise zu erfüllen. Und er wollte niemanden traurig machen, hat er geschrieben, sondern er hat aus seiner Liebe heraus den Brief geschrieben. Kapitel 2, Vers 4. Nicht um euch traurig zu machen, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich besonders zu euch habe. Und auch das scheint erfolgreich gewesen zu sein, wie wir in unserem heutigen Textabschnitt dann lesen können. Danach gibt Paulus dann in Vers 7 noch die Empfehlung, auch Liebe zu üben gegenüber der Person, die sich versündigt hat und sie eben wieder aufzunehmen und dafür Sorge zu tragen, dass diese Person nicht durch allzu große Traurigkeit verschlungen wird. Das war im Kapitel 2 und jetzt kommt im Kapitel 7 noch ein Aspekt dazu, der dieses ganze Thema noch einmal erweitert und den habe ich jetzt hier in grün markiert, nämlich die Reue und die Buße. Die klang in Kapitel 2 nur so ein bisschen an und jetzt wird sie ausdrücklich erwähnt und vertieft. Paulus spricht ständig über einen Brief. Auch darüber haben wir schon öfter gesprochen, dass das nicht ganz klar ist, welchen Brief er jetzt damit meint. Einige gehen von 2, 3, 4 oder 5 Briefen aus, die es insgesamt mal gegeben haben könnte. Paulus spricht von einem Tränenbrief. Wahrscheinlich ist das nicht der erste Korintherbrief, sondern ein anderer, uns nicht mehr erhaltener Brief. Also wenn er hier von Briefen spricht, ist nicht immer ganz klar, welchen er eigentlich meint. Wenn er also in Vers 8 schreibt, denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so reut es mich nicht. Ich gehe davon aus, dass es sich um einen Brief handelt, von dem wir heutzutage nicht mehr wissen, den die Korinther bekommen hat und der zu großer Betrübnis geführt hat, noch mehr als das wahrscheinlich der erste Korintherbrief zu tun in der Lage gewesen wäre. Das bleibt aber etwas unsicher. Warum es Paulus dann gereut hat, dass er diesen Brief geschrieben hat, ist auch eine spannende Frage. Warum bereut er es? Er hat den Brief schließlich geschrieben. Vielleicht hat er am Anfang nur erfahren, dass dieser Brief Betrübnis ausgelöst hat, also Traurigkeit verursacht hat. Aber er hat noch nicht mitbekommen, dass sich daraus auch Buße, auch Umkehr und damit Segen bei den Korinthern entwickelt hat. Denn er schreibt ja weiter in Vers 8, wenn es mich auch gereut hat, so sehe ich, dass jener Brief, wenn er euch auch kurze Zeit betrübt hat, doch Segen gewirkt hat, und jetzt freue ich mich, dass ihr betrübt, nicht dass ihr betrübt worden, sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Also, es könnte sein, dass Paulus vielleicht am Anfang nur von der Traurigkeit erfahren hat, vielleicht von demjenigen, der diesen Brief überbracht hat, und nachdem er jetzt erfahren hat, dass dieser Brief aber Segen gewirkt hat und dass diese Traurigkeit letztlich bei den Korinthern zum Segen und zum Heil ausgeschlagen hat, da reut es ihn nicht mehr, diesen Brief geschrieben zu haben. Und Vers 9 erklärt das letztlich. Denn die Korinther sind nach Gottes Sinn betrübt worden, heißt es dort, damit sie in keiner Weise von Paulus und seinen Mitarbeitern Schaden erlitten. Denn es gibt ja tatsächlich diese zwei Ausgänge. Wir haben eben den Vers 10 schon kurz betrachtet. Vers 10, denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Ich habe mal versucht, das ein bisschen schematisch darzustellen, sozusagen als Prinzip. Freude und Betrübnis oder Traurigkeit sind ja erstmal die beiden Gegensätze, denen wir hier begegnen. Und letztlich geht durch die Sünde die Freude verloren und es entsteht Betrübnis. Jedenfalls, wenn die Sünde einem Christen oder einem erweckten Menschen bewusst wird. gibt sicherlich auch Menschen, bei denen das anders ist. Mag auch Menschen geben, denen das Sündigen Freude macht. Ich kenne niemanden. Aber meistens ist es ja so, wenn die Sünde uns dann bewusst wird, zumindest als Christen oder wenn sie einem erweckten Menschen bewusst wird, dann zerstört das die Freude und wir werden traurig, werden betrübt darüber, wenn wir das merken, dass wir uns versündigt haben und dass wir dem Herrn damit Unehre gemacht haben. Ich glaube, dass das vielleicht sogar noch mehr Menschen so geht, als wir das manchmal vermuten, denn viele Menschen scheinen auf diese Art von Betrübnis dann zu reagieren mit Zerstreuung und Gleichgültigkeit. Es gibt ja ein unglaublich großes Angebot an Zerstreuungsmöglichkeiten und das führt letztlich dann zum Tod, zur Gottesferne. Wenn wir von Gott weggehen, ähnlich vielleicht wie der Mann aus Markus 10, der zwar kein Gläubiger war, aber der zumindest erweckt war, der kam zu Jesus und Jesus forderte ihn auf, seinen Besitz zu verkaufen und den Erlös den Armen zu geben. Und da ging er traurig weg von Jesus und von seiner Belehrung und aus seinem Einflussbereich. Manche gehen vielleicht auch ärgerlich weg, weil sie sich stoßen am Stein des Anstoßes, wie es in 1. Petrus 2, Vers 8 heißt. Aber sie gehen weg und letztlich gehen sie damit weg von Jesus, der das Leben ist und damit eben in Richtung Tod. Das ist aber nicht Gottes Ziel. Und das ist auch nicht Gottes Ziel, auch nicht Paulus Ziel, wenn er hier den Korintherbrief schreibt. Und das ist auch nicht der Weg, der uns Christen weiterführt. Paulus hatte den Anlass, den Korinthern zu schreiben und sie zu ermahnen, die Sünde eben nicht zu tolerieren, nicht zu ignorieren, ihr nicht mit Zerstreuung und Gleichgültigkeit zu begegnen, sondern eben die Sünde zu ahnden. Und er sagt hier, ja, wir haben gerade schon gelesen, Paulus ermahnt sie aus Liebe, er schreibt aus Liebe, und das führt aber zunächst einmal wieder mit der Konfrontation mit der Sünde und es führt letztlich wieder zur Betrübnis. Und das ist wahrscheinlich diese Betrübnis, von der Paulus hier spricht, die sein Brief hervorgerufen hat. Ermahnung, und wenn wir mit Sünde konfrontiert werden, dann ist das erst einmal nicht schön, dann ist das erstmal etwas sehr Betrübliches. Aber bei dieser Betrübnis soll es nicht bleiben, denn es gibt ja die Möglichkeit einer Buße und der Vergebung, und das ist der Weg letztlich zurück zum Heil und zur Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Buße und Vergebung, das ist der zweite Ausgang aus der Betrübnis. Die eine Möglichkeit ist die weltliche Betrübnis, die führt zum Tod. Die andere Möglichkeit ist die Betrübnis nach Gottes Sinn, also zu dem Ziel hin, das Gott verfolgt und das auch Paulus verfolgt hier bei den Korinthern, das aber auch insbesondere Gott verfolgt bei uns. Es ist der Weg zurück zum Heil, der Weg der Buße und Vergebung, der letztlich wieder zur Freude führt. Ein Weg direkt ohne Betrübnis zur Freude oder vielleicht ohne Betrübnis zur Buße, ich weiß nicht, ob es den gibt, zumindest hier in dem Schema nicht. Da können wir ja vielleicht gleich mal im Austausch noch drüber nachdenken. Im Kapitel 2 geht es dann nach dem Abschnitt, den wir heute betrachtet haben, weiter darum, dass Paulus sich um diese Person sorgt, die in diesem konkreten Fall in Korinth betroffen ist. Hier im Kapitel 7 geht es ab Vers 11 dann weiter um verschiedene Aspekte der Buße. Und die möchte ich mir nun mit euch etwas näher ansehen. Vers 11. Denn siehe, eben dies, dass ihr nach Gottes Sinn betrübt worden seid, wie viel Bemühen hat es bei euch bewirkt? Sogar Verteidigung, sogar Unwillen, sogar Furcht, sogar Sehnsucht, sogar Eifer, sogar Bestrafung. In allem habt ihr bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Hat jemand mitgezählt? Es waren keine 9 Begriffe, es waren nur 7. Aber irgendwie sind es doch immer die gleichen Zahlen, die uns in solch einem Zusammenhang begegnen, wenn Paulus irgendwelche Aufzählungen macht. Ja, wie sah die Buße konkret bei den Korinthern aus? Oder vielleicht frage ich besser allgemeiner, wie sieht eigentlich echte Buße aus? Buße ist mehr als Reue. Wir haben beide Begriffe ja eben schon gesehen. Wenn wir ins Wörterbuch der deutschen Sprache oder auch in verschiedene andere Wörterbücher schauen, ich habe jetzt das eine mal rausgesucht, wird hier Reue als Bedauern, Zerknirschung über Getanes oder Unterlassenes beschrieben. Also mehr so ein Gefühl, das man hat über das, was in der Vergangenheit liegt. Während Buße eigentlich mehr ist, ist sozusagen ein Schritt weiter. Buße ist eigentlich Reue mit dem Vorsatz zur Verbesserung. Oder zur Besserung heißt es im Wörterbuch der deutschen Sprache. Vom griechischen Begriff klingt eben auch die Sinnesänderung, der Sinneswandel, sehr stark an. Und dass Paulus bereut hat, den Brief geschrieben zu haben, hat bei ihm nicht zu einem Sinneswandel geführt. Er hat den Brief ja trotzdem geschrieben und durfte hinterher feststellen, dass er eine gute Wirkung erreicht hat. Aber die Reue der Korinther, die hat hier in dem Fall zur Buße und zu einer echten und zu einer guten Buße geführt und etliches bewirkt. Zunächst einmal bemühen, schreibt Paulus in Vers 11. Offenbar hatte Titus berichtet, sie waren nun scheinbar nicht mehr selbstzufrieden, sondern waren bemüht, den Aufforderungen, die der Herr ihnen über Paulus hat zukommen lassen, gerecht zu werden, Folge zu leisten. Es hat Verteidigung bewirkt. Ein erstaunlicher Begriff. Normalerweise fängt man ja an, sich zu verteidigen, wenn jemand mich mit Sünde konfrontiert und dann sagt, du hast aber, dann ist so der erste Schritt erstmal zu sagen, nö, ich habe gar nicht. Und darauf eine Verteidigung aufzubauen. Ich glaube, das ist hier nicht gemeint, sondern wenn Paulus hier von Verteidigung spricht, dahinter steckt das griechische Wort Apologia oder Apologia, das in unserem Wort Apologetik anklingt, ein Fremdwort, das verwendet wird, um die Begründung für den christlichen Glauben zu bezeichnen. Ja, hier klingt letztlich an, im Bereich Verteidigung, dass es wohl darum geht, dass die Korinther bereit waren, die Position, die Paulus ihnen mitgeteilt hat, die sie dann auch übernommen haben, eben wiederum zu verteidigen gegenüber den Irrlehrern. Also ich würde das so interpretieren, dass sie die Position von Paulus, die er in seinen Briefen formuliert hat, zu ihrer eigenen gemacht haben, statt sie nur zähneknirschend anzunehmen oder sich eben dem zu fügen, haben sie diese Position zu ihrer eigenen gemacht und sogar angefangen, gegenüber den Irrlehrern das dann auch zu verteidigen. Und das geht natürlich nur, wenn man auch die Argumente kennt. Also Verteidigung hat das hervorgebracht. Dann Unwillen. Luther oder Elberfelder lesen Unwillen, man könnte auch mit Entrüstung übersetzen. Das ist das, was die Wörterbücher hergeben. Auch MacArthur übersetzt mit Entrüstung. Es ist ein Wort, das im Neuen Testament nur hier an dieser Stelle vorkommt. Und nachdem Paulus nun im ersten Korintherbrief noch kritisiert, dass die Korinther die Sünde ignorieren, so sind sie jetzt mit Unwillen darüber gesegnet und sind nicht mehr bereit, Sünde zu tolerieren, scheinbar. Ein weiterer Aspekt der Buße ist Furcht. Auch das hat Paulus hier scheinbar von Titus berichtet bekommen. Furcht vor Gottes Zucht ist ein Beleg für die Echtheit der Buße. Das gedankenlose Sündigen bei den Korinthern hat sich zur Sorge gewandelt darüber, dass sie Gott verunehren könnten mit dem, was sie tun und wie sie leben. Sehnsucht oder auch Verlangen führt Paulus hier auf, und interessant ist, hier fehlt uns das Objekt, bei den anderen Begriffen ja auch schon. Es sind nur so Schlagworte, die wir hier serviert bekommen. Aber bei Sehnsucht stellt sich natürlich sofort die Frage, ja, Sehnsucht wonach oder nach wem? Sehnsucht nach Gott? Sehnsucht nach Paulus? Oder Sehnsucht danach, das Richtige zu tun? Das steht hier nicht. Genauso beim nächsten Begriff, Eifer. Eifer wofür? Fehlt hier auch. Insofern lässt dieser Text eigentlich nur zu, dass wir diese beiden Begriffe interpretieren als Worte, die eine starke Initiative deutlich machen. Also bei den Korinthern scheint die Buße hier etwas auszumachen, das sie nicht gleichgültig lässt, das sie nicht kalt lässt, sondern sowohl Sehnsucht als auch Eifer sind beides starke Worte, die starke Initiative kommunizieren, die hier als Konsequenz der Buße aufgetreten sind. Und Bestrafung als letztes, vermutlich die Konsequenz gegenüber der Sünde, die dann zum Ausschluss desjenigen aus der Versammlung geführt hat, wie Paulus das ja in 1. Korinther 5 fordert, der eben gesündigt hat. Alle diese Äußerungen der Buße lassen deutlich werden, dass die Korinther es wirklich ernst meinen. Und deswegen schreibt Paulus dann hier auch im Vers 11 am Ende: In allem habt ihr bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Diese Zeichen der Buße, diese Auswirkungen der Buße belegen, dass die Korinther in der Sache rein sind und sind deswegen ein wesentliches Zeichen dafür, dass Paulus mit seinem Brief letzten Endes Erfolg hatte. Gott sei Dank. Und daraus entstand dann die Freude. Zumindest bei Paulus und seinen Mitarbeitern. Davon lesen wir hier. Ich lese nochmal die Verse 12 bis 16. Wenn ich euch also auch geschrieben habe, so geschah es nicht wegen des Beleidigers, auch nicht wegen des Beleidigten, sondern damit euer Bemühen um uns bei euch offenbar werde vor Gott. Deswegen sind wir getröstet worden, aber freuten wir uns noch viel mehr über die Freude des Titus, denn sein Geist ist durch euch alle erquickt worden. Denn wenn ich ihm etwas Rühmendes über euch gesagt habe, so bin ich nicht zu Schanden geworden, sondern wie wir alles in Wahrheit zu euch geredet haben, so ist auch unser Rühmen vor Titus Wahrheit geworden. Und sein Herz ist euch besonders zugetan, wenn er an euer aller Gehorsam denkt, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern empfangen habt. Ich freue mich, dass ich in allem Zutrauen zu euch habe. Der Vers 12 klingt zunächst etwas sonderbar, fand ich jedenfalls. Warum hat Paulus das geschrieben? Also weder wegen des Beleidigten noch wegen des Beleidigers hat er den Brief geschrieben, also seinen ersten Brief. Worum ging es ihm also? Scheinbar nicht um den Konflikt und auch nicht darum, den Konflikt zu lösen. Sondern er schreibt hier, damit euer Bemühen um uns bei euch offenbar werde vor Gott. Einige Handschriften lesen das anders, da ist dieses unser und euer vertauscht. Das will ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Wir bleiben mal bei dem Text, wie er uns jetzt hier in dieser Handschriftenlesung vorliegt. Ich würde diesen Vers so verstehen, wie das, was Paulus auch an die Philipper schreibt, in einem anderen Zusammenhang. Im Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 17. Dort schreibt er, als es um die Sammlung von Geld geht, nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Also auch hier bei Philipper 4, Vers 17 macht Paulus deutlich, es geht ihm eigentlich gar nicht um das Geld, dass das jetzt da ist, das ist zwar auch gut, sondern es geht ihm letztlich um die Frucht, die bei den Philippern gewachsen ist. Und so, denke ich, können wir hier auch den Vers 12 verstehen. Letztlich geht es Paulus nicht darum, dass es auf der Welt jetzt einen Konflikt weniger gibt, weil einer den anderen weniger beleidigt oder mehr beleidigt hat und das jetzt bereut oder was auch immer. Es geht also nicht um den Beleidiger, es geht auch nicht um den Beleidigten, sondern darum, dass das Bemühen der Korinther bei ihnen offenbar wird vor Gott. Also letztlich um die Frucht. Und deswegen, schreibt Paulus dann ja auch in Vers 13, deswegen sind wir getröstet worden. Er hat also diese Frucht festgestellt und das hat ihn getröstet. Und darüber hinaus, ebenfalls Vers 13, freut er sich noch viel mehr über die Freude des Titus. Also er freut sich über den Trost und er freut sich darüber, dass der Titus sich so freut. Und der freut sich so, weil er ja bei den Korinthern war. Paulus ist also getröstet worden, als er die Frucht findet. Vers 12, er freut sich über die Freude des Titus. Und er hat großes Vertrauen in die Korinther. Vers 16, ich freue mich, dass ich in allem Zutrauen zu euch habe. Darüber freut er sich auch. Also über das Vertrauen, das er zu den Korinthern noch hat. Und darin ist er bis jetzt nicht enttäuscht worden, Vers 14. Denn wenn ich ihm, also Titus, etwas Rühmendes über euch gesagt habe, so bin ich nicht zu Schanden geworden. Also alles, was Paulus Rühmendes sagte über die Korinther zu Titus, das konnte Titus nur bestätigen. Und das hat die Freude bei Paulus scheinbar noch größer gemacht. Und das Zutrauen, von dem er in Vers 16 schreibt, das war vorher schon da und das ist bestätigt und bestärkt worden. Und auch Titus hat die Korinther in sein Herz geschlossen. Vers 15, und sein Herz ist euch besonders zugetan, wenn er an euer aller Gehorsam denkt, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern empfangen habt. Das heißt, offensichtlich hat das dazu geführt, dass Paulus und dass Titus sich sehr gefreut haben. Das steht hier. Ob die Korinther sich jetzt auch gefreut haben, steht hier noch nicht. Paulus nimmt zumindest diese Freude erst einmal zum Anlass, die Korinther mit hineinzunehmen in ein Projekt, das ihm sehr am Herzen liegt. Und darum geht es aber dann erst im nächsten Kapitel. Aber ich denke, wir haben auch viele Hinweise darüber, dass auch die Korinther sich gefreut haben. Wir haben im Kapitel 1, Vers 24 schon gelesen, dass Paulus sich als Mitarbeiter an der Freude der Korinther bezeichnet. Oder im Kapitel 2, Vers 3 haben wir schon gelesen, dass Paulus darauf vertraut, dass seine Freude auch die aller Korinther sein würde. Und ich denke, das entspringt auch der Erfahrung, also meiner, ich hoffe, unserer aller Erfahrung, dass nach der Buße letztlich dann auch die Freude folgt. Damit komme ich zum Fazit. Wir haben heute bei den Korinthern ein Prinzip angesehen, das so auch an anderen Stellen im Neuen Testament vorkommt, durch Trauer und Betrübnis zur Buße und zur Freude, kann man das vielleicht einmal kurz zusammenfassen. Oder wenn ich behaupte, dass das auch an anderen Stellen vorkommt, bietet es sich natürlich an, auch vielleicht die ein oder andere Stelle zu nennen. Hebräer 12, Vers 11 zum Beispiel, dort heißt es, Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein, nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein, nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Oder 1. Petrus 1, Vers 6. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zum Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Durch Trauer und Betrübnis gelangen wir zur Buße und zur Freude am Herrn. Und zwar ist es hier tatsächlich Trauer über die eigene Sünde. Die Korinther waren betrübt, als Paulus sie mit ihrer Sünde konfrontiert hat. Es war nicht die Trauer oder das Leid über Verfolgung und auch nicht über erlittene Ungerechtigkeit, sondern tatsächlich auch die Trauer und das Leid über die eigene Sünde führt zur Buße und dann letztlich hoffentlich, wenn es eine Buße nach Gottes Sinn ist, zum Heil. Amen. Ein kurzer Blick auf die Materialien, die ich so verwendet habe. Und wir wollen uns dann gleich auch im Austausch mit diesem Thema gerne noch ein bisschen weiter beschäftigen. Ich habe mal drei Fragen vorbereitet. Das ist aber nur so vielleicht eine Leitrichtung. Wir können auch gerne andere Fragen noch dazu nehmen oder uns an euren Fragen orientieren. Kann es Buße auch ohne vorhergehende Traurigkeit geben? Ich habe ja eben schon angedeutet. Da können wir mal drüber nachdenken. Und was unterscheidet eigentlich echte von falscher Buße? Und drittens, warst du schon einmal betrübt über deine Sünde? Carsten, dann übergebe ich aber jetzt erstmal wieder an dich.